wünsche euch einen gesegneten Abend an diesem wunderbaren grünen Donnerstag. Ich sehe, dass eure Gemüter ein wenig betrübt sind. Vielleicht ist das nur, weil ich euch nur durch die Maske sehe. Aber vielleicht ist es für manche genau das auch, was Winnie gesagt hat, dass dieser neue Lockdown vielleicht nochmal ein Motiv ist, dass wir betrübt sind, dass wir vielleicht traurig sind, dass wir vielleicht wieder anfangen zu denken, vor einem Jahr waren wir genau hier, wo wir sind, und wir sind wieder dort, wo wir waren, und es geht nichts weiter. Ich möchte, dass wir heute Abend genau dorthin gehen, über den Ort, wo wir gesungen haben, und zwar über das Kreuz Jesu Christi. Dass wir mit den Gedanken dorthin gehen und unser Herz, unsere Hoffnung, unser Vertrauen aus dem schöpfen, was Jesus für uns gemacht hat. Und dass wir an diesem heutigen Abend von hier gehen und die Ermutigung haben, dass Jesus Christus derselbe ist. Und auch wenn die Dinge sich außen nicht ändern, auch wenn die Hoffnung verschwindet, so wie der Morgentau verschwindet, in den Worten der Menschen, in den Dingen, die wir uns erhoffen menschlich, ist Gott dennoch derselbe heute und der uns Gnade schenken kann und der uns wirklich eine lebendige Hoffnung schenkt. Nur ganz kurz, dass wir uns erinnern, was Gründonnerstag bedeutet. Wir gehen vielleicht nicht immer so systematisch den Kirchenkalender durch und gehen das genau durch, obwohl manchmal ich mir wirklich überlege, es ist so wertvoll und so schön manchmal, wenn wir diese Fastenzeit aktiv nutzen, um wirklich tiefer hineinzugehen in das, was Jesus für uns gemacht hat und nicht plötzlich auf einmal im Ostersonntag, Ostermontag sind und kaum sind wir drin und hören eine Botschaft über Ostern, kaum geht es dann weiter. Dieses Jahr durch den Lockdown haben wir ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken, aber es ist schön, auch in der Vorweihnachtszeit und auch in der Osterzeit sich bewusst Zeit zu nehmen, sich bewusst zu vertiefen in das, was der Herr für uns gemacht hat. Tut mir leid, mein Hals ist ein bisschen trocken. Gründonnerstag spricht über den Tag, an dem Jesus sich am Abend mit den Jüngern versammelt hat und das letzte Abendmahl gefeiert hat. Wo er gesprochen hat und nochmal verkündigt hat über das, was geschehen wird. Es ist der Abend, an dem Jesus in Gethsemane ins Gebet geht, seine Jünger schlafen. Er ringt und kämpft, nicht um dem Tod zu entkommen, sondern die Kraft zu empfangen, diese Bürde zu tragen. Danke. Und diese Bürde auf sich zu nehmen. Und er bekommt Kraft vom Vater und akzeptiert, dass der Wille des Vaters geschieht nicht sein. Es ist die Nacht, in der er dann gefangen genommen wird. Und es ist der Vortag seiner ungerechten Verhandlung und seiner Kreuzigung. Und wir sind hier und wie Winnie gesagt hat, wir sind noch nicht am Ostersonntag, auch nicht am Ostermontag, aber meine Gedanken sind nach langem Überlegen und hin und her denken und beten bei einem Thema geblieben, das sehr, sehr umfangreich ist, über das man eigentlich ein tiefes Studium halten kann, und zwar über die letzten Worte, die Jesus am Kreuz gesagt hat. Und mit dieser Botschaft möchte ich euch anregen, für die nächsten Tage die Evangelien durchzugehen, für die nächsten Tage die Kapitel durchzulesen, die das Leiden, das Sterben, die Auferstehung Jesu behandeln und vielleicht speziell euch wiederzufinden in dem, was Jesus für euch gemacht hat. Neu zu erkennen, welchen Wert, welchen Stellenwert das Opfer Jesu für euch hat und eure Beziehung zu ihm zu vertiefen. Die letzten Worte von Menschen sind oft sehr gewichtig. Und es gibt Bücher und Aufzeichnungen von den letzten Worten von bestimmten Menschen. Sie sind sehr gewichtig, weil mehr oder weniger sprechen sie über das Resümee eines Menschenlebens. Am Ende vergehen die Dinge, die unwichtig waren, am Ende vergehen die Dinge, die einen nicht tragen können. Und im Angesicht des Todes kann sich der Mensch nicht verstecken hinter Fassaden, kann sich der Mensch nicht verstecken hinter Illusionen, sondern er sieht die Wahrheit und sieht, wie er gelebt, wie er unterwegs war. Ich möchte euch ein paar nur zitieren Aristoteles, ein großer griechischer Philosoph, keiner, der in der Schule hier war, entkommt ihm, sagte im Sterbebett: Ich wurde in Sünde geboren, habe unglücklich gelebt und sterbe im Zweifel. Grauenhafte Worte. John Wesley, der Erweckungsprediger Englands, durch den Gott eine große Erweckung gebracht hat, sagte im Leid, im Schmerz, in seinem Sterbebett die folgenden Worte: Das Beste ist, dass Gott mit uns ist. Und Charles Spurgeon, ebenfalls ein großer Prediger in England, lag im Sterbebett, sah sich, dass er schwächer wird, dass die Kraft ihm entkommt. Und er sagte, dass er seine Ruhe fand in seiner ganz einfachen Theologie, in der er vertraute und aufbaute. Und die letzten Worte, die seine Theologie zusammenfassten, und auch die letzten Worte waren, die er gesagt hat, hier auf Erden war: Jesus ist für mich gestorben. In dem hat er Ruhe gefunden und in dem hat er sich dann in Gottes Hände anvertraut. Letzte Worte sind sehr gewichtig und darum schauen wir uns auch die letzten Worte Jesu an, bevor er gestorben ist. Und zwar die Worte Jesu, die er am Kreuz gesprochen hat. Es sind Worte, die nicht nur einfach so gesagt wurden, sondern es sind Worte, die gewichtig sind, die ein ewiges Gewicht haben, die einen Impact haben und die über ewige Wahrheiten sprechen, die wir verstehen müssen, von denen wir etwas lernen können. Es sind viele, es sind 7 und ich habe mir vorgenommen, vielleicht in Zukunft eine 7-teilige Reihe darüber zu machen, dass wir 7 Wochen vor Ostern mal anfangen darüber und die das einzeln behandeln. Aber heute ein kleiner Überblick mit der Motivation und Anregung, dass ihr euch vertieft und da hineingeht. Als kleine Inspiration, vielleicht interessant diese Tage, dass ihr euch auf YouTube von Joseph Haydn das Werk anhört. Das ist ein musikalisches Werk, dauert ein bisschen mehr als eine Stunde, das ebenfalls den Titel trägt: Die 7 letzten Worte unseres Heilandes am Kreuz. Er hat ein eigenes Werk dafür gewidmet, was auch schön zum Anhören ist, aber auch betont, wie wichtig das Werk Jesu für uns ist. Gut, begeben wir uns in diese Worte Jesu und fangen mit dem ersten an, das wir im Matthäus-Evangelium Kapitel 23 mit Vers 34 wiederfinden. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das Wort Gottes sagt uns hier, dass sie an einen Ort kamen, der Schädelstätte Golgatha genannt wird, und sie kreuzigten ihn dort mit den Übeltätern zur Rechten und zur Linken, jeweils einen. Und im selben Vers steht, dass sie aber sein Gewand teilten und das Los darüber warfen. Nach der Art und Weise, wie dieser Text geschrieben ist, wie diese Worte gesagt werden, ist es einerseits ein Wort, eine Aussage, die Jesus genau in der Zeit der Kreuzigung sagte, aber auch ein Wort, das sich wiederholend zeigte. Jesus wurde gebracht, er wurde zuerst im Prätorium ausgepeitscht, er musste dann den Querbalken selber tragen. Simon musste ihm helfen, weil er so geschwächt war von der Geißelung, die psychische Last, die spirituelle Last. Und dort angekommen, wurde ihm das Kleid entrissen. Welches Kleid? Ein Kleid, das im Hofe bei Herodes in spöttischer Weise umgehangen wurde. Es war ein Prachtkleid, sagt uns das Wort Gottes in Vers 11 aus demselben Kapitel. Ein Prachtgewand. Vielleicht war es einer der Prachtmäntel von Herodes selbst, der über Jesus spottete, der König der Juden genannt wurde, und sie hingen ihn um. Und die Soldaten krönten mit dieser Dornenkrone, spotteten über ihn, und nun kam er zu Golgatha. Dort wurde ihm das Kleid entrissen und die Soldaten warfen das Los darüber. Dadurch erfüllte sich einerseits das prophetische Wort im Alten Testament, aber der Grund war, dass es ein Prachtkleid war und es hat sicher einen bestimmten Wert gehabt in der damaligen Zeit, mit dem man vielleicht gutes Geld machte. Und die Soldaten sahen hier eine Chance, vielleicht ein bisschen Taschengeld dazu zu gewinnen. Und als dieser Spott geschah, sprach Jesus: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. entblößt, mit offenem Rücken ausgepeitscht, wurde er auf den Balken gelegt, am Boden gelegt. Die Soldaten nahmen diese langen Nägel und diese großen Hammer und nagelten seine Hände an das Kreuz. Und er sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ebenfalls seine Füße wurden durchbohrt und dann an das Kreuz genagelt. Und in diesen Momenten sprach Jesus wahrscheinlich wieder: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das Prozedere war dann, dass dieser Gekreuzigte mit dem Kreuz aufgehoben wurde, vorher ein kleines Loch gegraben wurde, wo das Kreuz hineinfällt, damit es stabilisiert wird. Und ihr könnt euch vorstellen, angenagelt am Kreuz, als dieses Kreuz in das Loch hineinfuhr und das gesamte Gewicht in den Nägeln, in den Händen lag und der Körper in Schmerz zusammensackte, Jesus nicht schimpfte, nicht fluchte, sondern wieder rief: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In diesem Kontext müssen wir sehen, dass Jesus selbst hier ein einziges Anliegen am Herzen trägt. Nicht zu fluchen, Rache auszusprechen über diese Menschen, sondern ein einziges Anliegen hat er über seinen Lippen gehabt. Und zwar die Versöhnung der Menschen mit Gott. Die Versöhnung der Menschen mit dem Vater selbst. Er spricht den Vater an und er bittet den Vater, dass er Vergebung gibt, weil einzig allein von ihm kann die Vergebung für die Sünden kommen. Er spricht die Tatsache an, dass diese Menschen damals nicht wussten, was sie taten. Aber ich möchte euch sagen, dieses Gebet der Vergebung bat er nicht nur für die Menschen dort, sondern für alle Menschen. Indirekt waren wir alle an der Kreuzigung Jesu beteiligt. Du hast vielleicht nicht das Kleid von ihm abgerissen und darüber gewürfelt oder das losgezogen. Du hast vielleicht nicht seine Arme gehalten und die Nägel hineingeschlagen. Du hast vielleicht nicht geholfen, das Kreuz aufzustellen und dann zu stabilisieren. Aber durch meine und durch deine Sünden, durch unsere Schuld vor Gott, haben wir den Tod Jesu notwendig gemacht und dazu beigetragen, dass es notwendig wurde. Und wir waren dazu beteiligt. Und in dieser Aussage spricht Jesus, dass allein vom Vater die Vergebung kommt, aber dass wir Menschen alle eigentlich in Unwissenheit herumtappen und eines Tages zur Erleuchtung kommen müssen. Was lehrt uns dieses Wort und was nehmen wir mit aus dieser Aussage? Man kann viel darüber reden. Es ist tiefgründig und man kann es nie ausschöpfen. Aber es sagt uns, dass Gott uns durch Jesus die Möglichkeit gibt, neu anzufangen. Für alle Menschen gibt es eine Periode, wo wir in der Finsternis tappen, wo wir in Unwissenheit tappen, wo wir in Sünde leben. Und Gott sagt uns, und der Apostel Paulus betont das in Apostelgeschichte 17,30, dass Gott zwar über die Zeit der Unwissenheit hinwegsieht, aber nun den Menschen gebietet, dass alle Buße tun sollen bis ans Ende der Welt. Es gibt eine Zeit der Unwissenheit. Es gibt eine Zeit, in der wir sündigen. Manche machen grauenhafte Sünden in unseren Augen. Eigentlich sind alle Sünden grauenhaft. Manche machen diese Sachen, die Jesus zum physischen Tod gebracht haben. Andere sündigen in einer gewissen Art und Weise. Aber alle haben diesen Ausgangspunkt, dass wir aus Unwissenheit längere Zeit im Leben oder kürzere Zeit im Leben, je nachdem, wann wir uns bekehren, in dieser Unwissenheit gegen Gott gesündigt haben und uns verschuldet haben. Aber Gott bereit ist durch Jesus Christus, das Ganze wegzuwischen und mir und dir die Chance zu geben, neu zu beginnen. Wie wunderbar das ist, dass wir die Vergangenheit zurücklassen können. Nicht nur die Vergangenheit vergessen, sondern mehr als das, Vergebung zu bekommen für die Vergangenheit und mit Gott ein neues Kapitel in einem neuen Buch aufschlagen zu dürfen. Und vielleicht brauchst du das und vielleicht beschäftigt dich genau das. Ich möchte dir sagen, dass in diesem Gebet Jesu auch du eingebunden bist und in diesem Gebet Jesu Christi am Kreuz auch du die Chance bekommst, neu anzufangen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich weiß nicht, ob ich es chronologisch hinbekommen habe, weil es sind doch drei Evangelien, die diese Worte aufgeteilt aussagen. Aber eine zweite Aussage, die Jesus gemacht hat, war, wo er aufgestellt war am Kreuz zwischen diesen zwei Übeltätern, diesen zwei Kriminellen oder auch Räubern, wie sie genannt werden, dass er anfängt, ein Gespräch zu führen. Einer von den Zweien beginnt neben den Soldaten, neben den Hohepriestern und den Gelehrten, ihn zu spotten und ihm zu sagen, wenn du der Christus bist, so rette dich selbst und nimm uns auch runter. Aber der Zweite, und das verwundert mich extrem, fängt einen Dialog mit ihm an und Jesus antwortet ihm. Den Menschen antwortet er nicht. Dem einen Übeltäter antwortet er nicht, aber dem Zweiten gibt er eine Antwort, die verblüffend ist. Und das ist das zweite Wort am Kreuz. Und zwar, es ist das Wort, das Jesus sagt, vielleicht hilfst du mir, weil es geht mit der Fernbedienung nicht, das Wort, das Jesus sagt, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Die Geschichte der zwei Übeltäter ist eine faszinierende Geschichte. Und bei diesem einen wundert mich extrem, woher kommt seine Überzeugung? Er wusste nicht viel über Jesus. Er wusste nicht viel über ihn. Ich weiß nicht, vielleicht hat er von Hören und Sagen etwas mitbekommen. Aber er kommt nun zu dieser Erkenntnis und sagt in diesem Dialog zu ihm, spricht er zuerst einmal zum anderen Übeltäter. Weißt du was? Fürchtest du auch du Gott nicht, da du noch das gleiche Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind, aber der hat nichts Ungerechtes getan. Und dann spricht er zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Es verblüfft mich und das ist für mich eine zutiefst große Überraschung. Woher kommt dieser Glaube? Woher kommt dieser Glaube dieses Übeltäters? Das ist ein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis, aber wir wissen, dass dieser Glaube des Übeltäters eine Antwort Jesu hervorgerufen hat, die überwältigend ist. Und zwar eine Zusage. Und wo Jesus sagt, wahrlich, ich sage dir, ist das nichts anderes als eine Betonung, wo Jesus sozusagen eine Garantie mitgibt. Jesus hat nicht Wahrheiten und Lügen gesagt. Nein, er hat immer Wahrheiten gesagt. Aber wo er wahrlich oder wahrlich, wahrlich gesagt hat, dort hat er eine Wahrheit mit einer, sage ich mal, göttlichen Garantie gegeben. Ich sehe das nirgendwo, eine solche Zusage, außer hier. Wo Jesus ihm sagt, dass er heute, das heißt noch am selben Tag, mit ihm im Paradies sein wird. Das heißt, das Heil erlangt. Es ist eindeutig und das Versprechen ist überwältigend. Natürlich, die Geschichte vom Übeltäter wiederholt sich nicht mehr. Das war derjenige, der Jesus vor seinem Tod noch errettet wurde. Aber nach seiner Auferstehung lief das ein bisschen anders. Und der normale Weg ist, dass man zum Glauben kommt, dass man die Wiedergeburt erlebt, dass dein Leben erneuert wird. Ja? Aber solche Momente sind selten, auch heute, dass Menschen im Sterbebett oder im letzten Augenblick zum Herrn finden. Aber es gibt uns hier einen Einblick in die ewigen Wahrheiten durch diese Aussage am Kreuz. Und zwar, es zeigt uns, dass das ewige Leben ein Gnadengeschenk ist. Der Übeltäter hat nichts mehr leisten können. Er hat nichts leisten können, was dem Gesetz des jüdischen Volkes entspricht. Er hat kein Opfer bringen können im Tempel. Er hat nicht mehr etwas tun können. Nein, allein sein Glaube war dort. Und das bringt hervor die Tatsache, dass das ewige Leben ein Gnadengeschenk ist von Gott, das wir durch Glauben bekommen. Es waren hier nur zwei Dinge im Spiel. Die Gnade Gottes und der Glaube des Übeltäters. Glaube ist nicht etwas, mit dem man sich Gottes Gnade verdient. Es ist lediglich das Vertrauen, dass diese Gnade Gottes annehmen möchte und bereit ist, alles dafür zu geben, was nötig ist. Der Übeltäter hat nichts tun können. Er hat nicht mehr Jesus nachfolgen können. Er hat nicht mehr in einem Leben des Gehorsams ihm nachfolgen können. Aber er hat in diesem Moment, wo alle den Rücken Jesus zugekehrt haben, Ja zu Jesus gesagt, seine gesamte Hoffnung auf ihn gelegt. Er musste sein physisches Leben zurücklassen, aber er hat das ewige Leben bekommen. Das ewige Leben ist ein Gnadengeschenk, das im Glauben angenommen werden muss. Und Ostern und das Wort Jesu am Kreuz erinnert uns genau an das, dass niemand durch seine Leistung zum Herrn kommt, sondern dass es eine Gnade ist. Wir können jetzt viel reden und debattieren und sagen, ja, aber nachdem man sich bekehrt, muss man doch ein Leben Gehorsam leisten, weil Jakobus sagte, dass der Glaube ohne Taten tot in sich selber ist. Ja, das stimmt. Wir müssen das Heil bis zum Ende bringen, nachdem wir an Jesus geglaubt haben, in Gehorsam bleiben. Dennoch, in jedem Augenblick des Lebens als Christ müssen wir uns vor Augen haben, ich verdiene nicht das ewige Leben. Es ist und bleibt Gottes Gnade. Wenn du großartige Sachen leistest, wenn du dich heute loben kannst, dass du ein gutes Leben führst, dass du exzellent bist in allen Kämpfen, dass du widerstandskräftig bist gegen die Sünde, dass du stabil stehst, dann sagt die Bibel, wer steht, der achte, dass er nicht falle. Und er blicke auf das Kreuz Jesu Christi, dass es dennoch nur seine Gnade ist, die dich hält. Wenn du heute aber am Boden bist und Enttäuschungen, Depressionen, vielleicht verlorene Kämpfe dich niedergeschlagen lassen, sein lassen, dann blick auf das Kreuz, weil es ist alleine die Gnade Gottes, die dich hilft, die dich aufhebt und durch die du das ewige Leben empfangen kannst. Und es kommt eine andere Passage in diesen Momenten, in diesen Stunden am Kreuz, und Johannes schildert uns wieder, dass Jesus die folgenden Worte zu sich von sich gebracht hat. Frau, siehe dein Sohn und siehe deine Mutter, sagte dem Jünger. Es geht hier um Jesu Mutter und es geht hier um Johannes. Das sehen wir in Johannes Evangelium Kapitel 19. Johannes Evangelium Kapitel 19, Verse 26 beginnend. Ich lese die gesamten Verse, damit es klarer ist. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Mich verblüfft in dieser Aussage Jesu einerseits, dass alle Jünger weg waren, dass keiner mit Jesus unterwegs war, dass Petrus Jesus verleugnet hat, dass die anderen auf einer gewissen Distanz waren, aber dort unterm Kreuz war Jesu Mutter, war ihre Schwester und waren andere Frauen. Und es scheint, dass dieser Jünger, den Jesus lieb hatte, Johannes war. Die waren dort beim Kreuz. Die haben alles mitbekommen und sie nahmen das Risiko auf sich. Und nun blickt Jesus in Schmerz, vergisst seine eigenen Schmerzen, vergisst seine eigene Last und sieht diese Frau. Ich weiß nicht, was er gesehen hat, aber ich glaube, das war eine Frau, die voller Schmerzen war. Eine Frau, die vielleicht auf einmal alles sieht, das zusammenbricht und sagt das Wort Gottes, dass sie von der Geburt Jesu, eigentlich seit der Ankündigung der Geburt, sie das Wort Gottes im Herzen gesammelt hat. Und nun kommt dieser Moment. Ich weiß nicht, was sie überkommen hat, aber es war ein Moment voller Schmerz. Vielleicht hat sie nicht mehr verstanden, was Gott tut. Vielleicht hat sie nicht mehr verstanden, was das Ganze soll. Aber Jesus tut eins. Er kümmert sich um sie. Allen Anschein nach war sie eine Witwe. Nach dem Ereignis mit Jesus im Tempel, wo er mit 12 Jahren im Tempel war und Josef und Maria ihn suchen, verschwindet irgendwo Josef und taucht nicht mehr auf. Es ist gut möglich, dass Maria sehr, sehr früh zur Witwe wurde und dass Jesus als Weise aufgewachsen ist. Und ihr müsst wissen, für eine Frau in Israel war es eine doppelte Belastung. Erstens mal Frau zu sein und zweitens Witwe zu sein. Du hattest keine Autorität, keinen Schutz, keine Sicherheit. Und in diesen Momenten vertraut Jesus seine Mutter, die voller Schmerz gebrochen ist, die alleine ist, vielleicht auch ärmlich, in ärmlichen Verhältnissen lebte. Ja? Vertraut sie diese Frau dem Johannes an und sagt auch, dass die Maria den Johannes annehmen soll. Und von dem Tag an nahmen sie sie an und Johannes kümmerte sich um sie. Mich beeindruckt und bewegt diese tiefe Fürsorge, die Jesus hatte. In diesen schweren Momenten kümmert er sich um sie und schaut, dass sie Schutz bekommen, dass sie alles empfangen, was sie brauchen. Eine Sache, die wir mitnehmen können, ist, dass wir in Jesus Christus und durch das, was er am Kreuz für uns gemacht hat, zu einer Familie werden. Als Jesus eines Tages mit den Menschen spricht und seine Mutter und seine Geschwister zu ihm kommen und er diese Kunde bekommt, dass sie draußen auf ihn warten, sagt er folgende Worte: Meine Mutter und meine Geschwister sind diejenigen, die den Willen Gottes tun. Und er definiert die tiefste Form von Familie über dem Genetischen hinaus. Es gibt eine tiefere Form der Verbundenheit und der Familie als dieselbe DNA zu teilen mit Menschen. Wir haben leider viele, zu viele traurige Fälle in der Welt, in der Gesellschaft, wo Menschen genetisch verwandt sind, aber nichts miteinander zu tun haben oder zerstritten sind oder noch schlimmer Feinde geworden sind. Jesus kommt und sagt, es gibt eine tiefere Verbindung und Verbundenheit als eine genetische, rein biologische. Und zwar die Verbundenheit, die man als gläubige Menschen in Jesus Christus findet. Das macht uns zu Geschwistern Jesu, das macht uns zu einer einheitlichen Familie, aber gleichzeitig gibt uns das die Verantwortung, füreinander zu sorgen. Jesus in seinen schwierigsten Momenten zur Lebzeit hier auf Erden kümmert sich darum, dass seine Familie, dass seine Nachfolger Sicherheit haben und füreinander sorgen. Das macht uns verantwortungsvoll. Das ruft uns auf zur Verantwortlichkeit, füreinander zu sorgen, füreinander da zu sein. Und ich kann nicht oft genug unterstreichen, wie wichtig es ist in dieser Zeit, füreinander da zu sein, einander anzurufen, füreinander zu beten, einander zu motivieren und aufzurappeln manchmal, wenn es schwierig ist, und niemanden zurückzulassen. Vielleicht hast du in dieser Osterzeit jemanden, der vielleicht besonders betroffen ist, dem es schwer geht, jemanden, den du lange nicht in der Gemeinde gesehen hast, vielleicht auch Nachbarn, Nachbarinnen, für die du etwas tun kannst und für sie da sein kannst. Jesus macht uns verantwortlich, dass wir füreinander sorgen. Er macht uns verantwortlich, dass wir Sorge tragen und dass wir nicht vergessen, dass in der Familie Jesu Christi sein nicht nur ein Benefit ist, sondern ist auch eine Verantwortung, dass wir füreinander da sind. Es kommt der Moment, wo eine der kürzesten Aussagen Jesu Christi eines der tiefgründigsten Wahrheiten mit sich bringt. Ich glaube nicht, dass diese Worte einfach so banal gesagt wurden oder instinktiv gesagt wurden. Die Evangelien sagen uns, dass sie einerseits gesagt wurden, damit sich das Wort der Propheten erfüllt, aber auch, damit wir etwas verstehen. Und die nächste Aussage, die kürzeste ist: Mich dürstet. Johannes, Kapitel 19, Vers 28. Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Nachdem er sich um alle gesorgt hat, nachdem er sich für die Sünder Fürbitte gebracht hat, nachdem er sich um den Übeltäter kümmert, nachdem er sich um seine Mutter und um den Jünger kümmert, drückt er hier seinen eigenen Schmerz aus. Mich dürstet ist für mich die Aussage, die komplette Gebrochenheit und die tiefste Form der Demütigung, die Jesus hätte erleben können, ausdrückt. Er sagt das und was ihm angeboten wurde, war ein Gefäß, ein Schwamm, der in ein Gefäß mit Essig getränkt wurde und dem gegeben wurde. Hatte vielleicht anästhetische Gründe, was auch immer, aber auch einen spöttischen Grund, weil einen Durst kannst du mit Essig niemals stillen. Ein bedürfnisloser Gott, Jesus, der Sohn Gottes, der in Ewigkeit keine Bedürfnisse gehabt hat. Gott hat uns nicht einmal aus Bedürfnis geschaffen. Manche sagen, Gott hat den Menschen geschaffen, weil er das Bedürfnis hatte nach einer sozialen Interaktion. Hat er nicht. Als Gott den Mensch schuf, sagt er, lasst uns Mensch schaffen. Das heißt, da war schon eine soziale Erfüllung zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Gott schuf uns nicht, weil er so einsam war. Er hatte kein soziales Bedürfnis. Es war die Gnade und die Liebe dahinter. Gott hat keine Bedürfnisse, er ist vollkommen in sich erfüllt. Und Jesus, der Sohn Gottes, hatte keine Bedürfnisse. Er hatte keine Notwendigkeit, er hatte keinen Mangel an nichts. Und der bedürfnislose Gott wird zum bedürftigsten Menschen. Tiefer ging es nicht. Mehr als das, er, Jesus Christus, der Sohn Gottes, war aktiv beteiligt an der Schöpfung. Paulus sagt uns über ihn, dass durch ihn alles geschaffen wurde und nichts ohne ihn geschaffen wurde, unterstreicht auch Johannes. Alles wurde durch ihn geschaffen, alles kommt durch ihn. Sei es, als Gott sagte, es werde Licht, er war derjenige, durch den diese Aktion stattgefunden hat. Sei es, als Gott das Trockene schuf, aber auch die Gewässer schuf. Und nun ist hier der Schöpfer aller Dinge, der Schöpfer allen Wassers, der Meere, der Seen, der Bäche, der Quellen. Er, der das Wasser geschaffen hat, ihm selber wird das Wasser verwehrt und stattdessen wurde ihm Essig angeboten. Tiefer ging es nicht. Schmerzhafter ging es nicht. Demütigender ging es nicht. Das Heil, das wir empfangen haben, die Gnade, uns Gottes Kinder nennen zu dürfen, hat den vollkommenen Gott einen vollkommenen Preis gekostet. Es war nicht nur die spirituelle Bürde, die Last der Sünden zu tragen. Es war nicht nur die psychische Last des Spottes, des Hohnes, des Verlassenseins. Es war auch physisch das höchste Maß an Leid, an Demütigung und an Bedürfnissen und an Mangel, den ein Mensch haben kann. Selbst Pilatus wunderte sich, dass er so schnell starb. Es dauerte manchmal ein paar Tage, bis der Mensch am Kreuz starb. Aber er war so gemartert, so geschlagen, dass es nach der Kreuzigung nur wenige Stunden dauerte, bis er starb. Jesaja geht so weit, dass er sagt, er war so gedemütigt, er war so verstellt, dass wir uns das Angesicht von ihm abwendeten. Ein Bild des Grauens, ein Bild der Entstellung, ein Bild der Folter, ein Bild des Mangels, das in jedem Menschen Grauen hervorrief. Über die Menschenmenge, die beim Kreuz war, steht geschrieben, dass sie von dort gingen und sich mit der Faust an die Brust klopften. Man sagt, es ist ein Zeichen der Trauer. Aber es wird auch interpretiert als ein Zeichen der Reue. Und vielleicht hat einfach dieses grausame Bild, wie Jesus dort starb, sie so gebrochen und vielleicht auch Reue hervorgerufen. Ich kann es nicht sagen. Aber auf jeden Fall kann ich nur sagen, dass das Heil, das wir empfangen haben, von einem vollkommenen Gott kam, der einen vollkommenen Preis bezahlte. Mehr ging nicht. Mehr und teurer hätte Gott nicht bezahlen können. Es kostete ihn alles. Er hat keine Tiere geopfert, er hat keine Planeten hingegeben, nein, er hat seinen einzigen Sohn gegeben, in einer vollkommen demütigenden Form. Ich möchte dass wir langsam zum Schluss kommen. Aber vorher lade ich euch ein, dass ihr aufsteht. Wir wollen gemeinsam ein Lied singen. Vielleicht singen wir eine Strophe aus einem Lied. Lassen Sie Gedanken uns einziehen und dann werden wir fortsetzen. Ihr könnt euch gerne setzen. Und wir setzen fort mit Matthäus 27, mit 46, die fünfte Aussage Jesu. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder in der Originalsprache, Eli, Eli, lama sabachthani. Ein Vers vorher wird uns gesagt, dass es vor dem Tod Jesu bis zu seinem Tod zu einer dreistündigen Finsternis kam. Und ich glaube hier, dass die Natur, dass die physische Welt einfach die spirituelle Tatsache dieses traurigen Momentes, dieses Schmerzes, dieser Trauer in der Gottheit widerspiegelte. Ich bin aber nicht der Ansicht, dass es hier zu einer wirklichen Trennung kam zwischen Gott, dem Vater und dem Sohn. Aus zwei Gründen. Einerseits kann die Gottheit nicht gespalten werden. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eins. Es kann nicht zu einer Trennung kommen. Wir wissen, dass uns die Sünde von Gott trennt, aber wir wissen, dass Jesus niemals zum Sünder wurde. Er trug unsere Sünden statt uns. Er bezahlte statt uns. Darum glaube ich nicht, das ist meine Ansicht, ich weiß, da gibt es verschiedene, dass es zu einem wirklichen Bruch kam. Ich glaube eher, dass diese Worte, die prophetischen Worte aus dem Psalm 22 widerspiegeln, wo David prophetisch einen Psalm schreibt, in dem er seinen inneren Zustand, dieses Ohnmächtigkeitsgefühl wiedergibt, dieses Einsamkeitsgefühl wieder zeigt und folgendermaßen spricht: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe, aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut, sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden. Auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien. Der Psalm endet jedoch dann mit einem Lob zu Gott, zu einem Vertrauen, dass Gott wirkt und arbeitet. Aber David drückt hier seine emotionale Einsamkeit aus. Er drückt hier seinen Schmerz aus, dass Gott nicht eingreift und zusieht, wie er gespottet wird, wie zusieht, dass er leidet. Und ich glaube, in dieser Form hat Jesus die vollkommene Einsamkeit erfahren, dass Gott zwar da war, aber nicht eingriff. Dass die Last der Sünden so stark auf ihn drückte, dass er auch psychisch, auch physisch und spirituell diese Abwesenheit, dieses Getrenntsein von Gott vernahm. Wie es auch sei und ob wir in einer gewissen Art und Weise debattieren oder theologische Meinungen finden würden darüber, es drückt in ganz klarer Art und Weise die Einsamkeit Jesu aus. Es kommt im Hebräer ein Vers, der sagt, dass wir keinen Hohepriester haben, der kein Mitleid mit uns hätte, sondern Jesus, unser Hohepriester, der gestorben, auferstanden ist, beim Vater für uns Fürbitte bringt, in allen Dingen versucht wurde, wie auch wir. Dieses Wort Versuchung hat immer zwei Nuancen im Griechischen und je nachdem, wie der Kontext ist, wird es eingesetzt. Es ist Versuchung, im Sinne von, dass wir versucht werden, Böses zu tun, oder es ist Prüfung, Der Unterschied ist, dass in der Versuchung der Teufel versucht, uns zur Sünde, also zum Üblen zu überzeugen, und in der Prüfung Gott uns standhaft und gestärkt rausholen möchte. Wie es auch sei, ob versucht in der Wüste oder geprüft in diversen Umständen, Jesus ist alles durchgegangen. Er hat vollkommene Einsamkeit erlebt. Weißt du warum? Damit wir niemals mehr allein sein müssen. Als Christ. Als Mensch, der auf das Opfer Jesu Christi vertraut, gibt es keinen Moment mehr, wo du wirklich alleine bist. Gibt es keinen Grund mehr, dass Gott dich alleine lässt, wenn du an Christus festhältst und auf ihn blickst. Keine Umstände. Auch keine Quarantäne. Auch wenn Menschen dich verlassen und dich nicht verstehen. Jesus blieb mit den Worten bei seinen Jüngern: Ich bin bei euch bis das Ende der Welt. Er sagt auch: Ich werde zum Vater gehen, aber ich lasse euch nicht als Weise alleine, sondern ich werde euch den Heiligen Geist schicken, der der Tröster sein wird oder Beistand sein wird, der genauso wie ich mit euch sein wird. Das heißt, wie Jesus physisch bei den Jüngern zur Lebzeit auf Erden war, so wird Jesus durch den Heiligen Geist in uns sein, jetzt, wo er im Himmel ist. Gelobt sei sein Name. Das ist doch eine Ermutigung, eine Erbauung. Aber es kostete diesen Preis, dieser tiefen Einsamkeit, die Jesus erlebt hat, damit du und ich niemals mehr allein sein müssen. Wie oft überkommt uns der Gedanke? Wie oft quält die Menschen diese Sorge? Aber wir dürfen Vertrauen darauf bauen, dass wir durch Jesus nicht mehr alleine sein müssen. Und dann, im Höhepunkt des Schmerzes, spricht Jesus aus und sagt: Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist der Höhepunkt des Leides, aber dieser Höhepunkt des Leides zeigt auch einen Wendepunkt der Geschichte auf. Ab diesem Punkt, wo Jesus das vollkommene Opfer gebracht hat, wendet sich die Geschichte. Der Kopf der alten Schlange des Teufels, das im Alten Testament, im ersten Buch Mose, als der Urheber, durch den dann die Sünde in die Welt kam, dieses Gift dieser Schlange, dieser Kopf wurde ein für alle Mal zertreten. Die Kraft der Sünde, die uns in Ewigkeit von Gott trennt. Die Kraft der Sünde, die wir nicht überwältigen können, weder durch gute Taten, noch durch Opfer, noch durch Religion, hat Jesus überwältigt. Er hat für uns das perfekte Opfer gebracht und hat die Tür für die Menschheit geöffnet, damit sie zu Gott kommen. Aber dieses "Es ist vollbracht" ist eine Aussage von Exklusivität. Ein einziger Mensch in der Menschheitsgeschichte konnte das sagen. Seit Jahrtausenden von Anfang an versuchen die Menschen, den Weg zu Gott zu bannen. Und oft haben Religionsführer gesagt: Es ist vollbracht, ich habe den Weg gefunden. Ich habe eine Methode gefunden, das Problem der Menschen zu lösen. Ich habe einen Weg gefunden. Aber niemals konnte jemand sagen: Es ist vollbracht. Er hat nur gesagt: Versucht es. Aber der Einzige, der wirklich gesagt hat, es ist vollbracht, war Jesus Christus. Es zeigt Exklusivität. Es ist der Einzige, der die wirkliche Versöhnung mit Gott bringt, der Lebenserneuerung bringt, der Heiligung bringt und der die Zusage des ewigen Lebens bringen kann. Alle, die Religionen gestiftet haben, haben gesagt, das möge es sein, aber keiner hat Feedback geben können nach seinem Tod. Kein einziger. Aber Jesus sagt selber: Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und Apostel Paulus spricht später: Es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, in denen das Heil ist, in dem sie errettet werden sollen. Allein in Jesus Christus ist es möglich. Das heißt, dass wir zum Kreuz schauen, ohne dass es Alternativen gibt. Das Opfer Jesu ist vollkommen, es ist einzigartig und es ist exklusiv. Es ist vollkommen, das ist vollkommen die Gerechtigkeit Gottes befriedigt und die Sünden vergibt. Es ist einzigartig, weil kein anderer Mensch es bringen konnte, nur der Sohn Gottes selber, Jesus Christus. Und es ist exklusiv, weil es nur durch ihn möglich ist und es keine Alternativen gibt. Diese Aussage sollte uns voller Dank zu ihm bringen, dass wir ihn kennenlernen dürfen. Dass wir in ihm Halt finden und dass wir ihn als Heiland und Herrn annehmen. Und bevor er verschied, bevor er starb, bevor er den Geist aufgab, sprach er noch und wendete sich wieder zu Gott, dem Vater. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Als es menschlich gesehen keine Hoffnung mehr gab, als es für ihn klar war, dass das keine Alternative hat, das ist der Weg, den er gehen musste. In diesen Momenten befiel er oder vertraute er seinen Geist in Gottes Hände an. Und er sagt dadurch, dass wenn es menschlich keine Hoffnung mehr gibt, die einzige Hoffnung dort ist, dass man sich Gott anvertraut. Jesus blickt über den Tod hinaus und er wusste, wie man sich anvertraut. Er zitiert eigentlich Psalm 31, wo er sagt, in deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Es gibt oft Momente im Leben, wo wir Gott nicht verstehen. Es gibt oft Momente im Leben, wo wir nicht wissen, wo es weitergeht. Und es gibt oft Momente im Leben, wo wir sehen, dass es nicht hinhauen wird. An Gott zu glauben bedeutet nicht, wenn du eine Krebsdiagnose hast, fünfmal zu sagen, ich glaube, ich glaube, ich glaube, und dann wirst du geheilt und du bist draußen. Manchmal ist der Weg, den der Mensch gehen muss, durch Krebs mit Jesus, durch Leid mit Jesus und in den Tod. Manchmal sind die Situationen nicht rosig. Aber auch dann, wenn du nicht verstehst, auch dann, wenn es nicht in die Richtung geht, die du gerne hättest, und auch dann, wenn Gott nicht eingreift, auch wenn es vielleicht tun könnte und du nicht verstehst, warum. Es gibt eine Sache, die du tun kannst, die dir Ruhe bringt, die dir Frieden bringt. Und zwar, sich in Gottes Hände anzuvertrauen. Weil in Gottes Hand, da sind wir sicher. Für ewig. Für ewig. Mein zweiter Sohn ist ein bisschen mutiger als der erste. Nicht, dass der erste nicht mutig ist. Er ist in vielen Sachen viel zu mutig. Aber der zweite hat einen mit seinen 9 Monaten einen so blinden Vertrauen. Er hat gelernt, sich aufzustellen auf den Beinen, hält sich am Gitterbett fest, schaut kurz lächelnd zurück, dieses Spiel hat er entdeckt, schaut lächelnd zurück, dann lässt er sich einfach fallen. Und die Mama ist hinten und fängt ihn auf. Er hat es auch ein paar Mal gemacht, ohne dass die Mama hinten steht, und da ist ein bisschen schief gegangen. Aber er hat ein blindes Vertrauen. Er hat ein Vertrauen, das blind ist und das vollkommen sicher ist. Ich verstehe nicht, wie. Ich weiß nicht, was geschieht. Ich weiß nicht, wie er es machen wird, aber ich vertraue ihm und ich lasse mich in Gottes Hände, weil es sicher dort ist für immer. Ich glaube, diese Zeit, in der wir sind, ist eine Zeit, wo menschliche Sicherheit immer mehr schwankt. Dinge, in denen die Menschen Sicherheit gefunden haben, lange Zeit und geglaubt haben, sie ist unerschütterlich, verschwindet. Systeme, Wissenschaft, Erkenntnisse, Versprechen. Ich glaube, diese Grundsteine der Sicherheit lässt Gott in manchen Hinsichten jetzt zerbröckeln. Nicht um uns zu quälen, sondern uns wirklich zu zeigen, wo die wirkliche Sicherheit steckt. Und die einzige Sicherheit ist nur in Gottes Hände. Und wisst ihr, wann? Immer. Egal welche Situation, egal was du durchmachen musst, in Gottes Hände bist du sicher. In diesen Momenten am Kreuz, wo alles menschlich vorbei war, wo der Schmerz an seinem Höhepunkt war, wo nichts mehr menschlich zu hoffen war, vertraut Jesus seinen Geist in die Hände des Vaters an und geht und bringt auch den Sieg. Ich komme zum Schluss und ich weiß, dass diese 7 Aussagen viel zu oberflächlich, viel zu schnell bearbeitet wurden, besprochen wurden, aber sie sollen euch anregen, dass ihr hier hineingeht, dass ihr euch hier vertieft. Vielleicht schaut, wie die eine oder die andere für dich persönlich ein Ankerstein, ein Ankerpunkt für dein Leben sein kann. Und mit der Freude der Auferstehung Jesu Christi, die wir auch im Hinterkopf haben, die wir am Montag feiern werden, gehen wir weiter diesen Weg. Egal wie steinig er ist, egal wie lange es dauert, egal wie mühsam er ist, dass wir ihm vertrauen. Ihr habt vielleicht auch dieses Bild diese Tage bekommen und ich lade euch ein, aufzustehen. Das habe ich sehr gemocht, es hat einen gewissen Humor in sich. Und ich interpretiere es nicht jetzt, oder ich lege es nicht aus, dass wir jetzt die ganzen Maßnahmen nicht einhalten sollen. Ganz im Gegenteil, Winnie wird auch unterstreichen, dass wir sie einhalten müssen und uns respektvoll sein. Aber es ist ein Bild, wo das Grab, das mutmaßliche Grab Jesu, weil hundertprozentig weiß man es nicht, das leere Grab mit dem großen Stein, der von der dunklen Höhle auf die Seite gerollt ist. Ja? Und unten steht eine Aussage, da steht, das mit der Ausgangssperre zu Ostern hat noch nie so hingehauen. Ja? Das Grab konnte Jesus nicht halten. Und auch wenn wir Ausgangssperre haben und auch wenn wir Maßnahmen haben, die uns hindern, wir dürfen in Christus Freiheit haben und Friede haben, weil er für uns gestorben ist und auferstanden ist. Ich möchte, dass wir jetzt zum Schluss ins Gebet gehen und in diesem Gebet speziell du dein Leben vor Gott bringst. Und vielleicht hat die eine oder die andere Aussage besonders für dich hingehauen, ja, eingeschlagen. Ich weiß, dass alle 7 Aussagen Jesu tiefgründig sind, aber vielleicht ist die eine oder die andere speziell für dich besonders in den Vordergrund gekommen. Komm zu ihm, vertrau dich ihm an, bitte ihn um Gnade für dein Leben. Lob und preis ihn für das, was er für dich gemacht hat. Christen, macht das aus, dass sie nicht nur glücklich sind, wenn die Sachen gut sind, sondern dass sie eine Freude haben, die bedingungslos ist, weil sie an Christus gebunden ist, nicht an Umstände gebunden ist. Darum lassen wir die Freude des Werkes Jesu, das er am Kreuz vollbracht hat für uns, unser Herz erfüllen und uns den Mut geben und die Kraft geben, weiterzugehen und nicht aufzugeben. Lasst uns gemeinsam ins Gebet gehen und anschließend wird Bruder Winnie die Abschlussankündigung machen. Amen.